Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wandel verhandeln. Stellt euch vor, ihr lebt in einer kleinen Gemeinde in Brandenburg. Jeden Morgen seht ihr Windräder am Horizont und während ihr euren Kaffee trinkt, fragt ihr euch, wie wäre es, wenn diese gigantischen Turbinen nicht da wären? Euch sind die Klimaziele und die Energiewende wichtig, aber dass die Windräder jetzt überall rumstehen, davon habt ihr persönlich nicht so viel.
Ja, die Menschen waren erst nicht abgeneigt, aber es wurden immer mehr Windmühlen. Die ersten waren 60 Meter hoch, die sind jetzt mittlerweile 250 Meter hoch. Und da sieht der eine oder andere Bürger den Windschlag, den Schattenwurf in seinem Wohnzimmer, in seinem Schlafzimmer. Er hört die Geräusche und er zahlt den teuersten Strom hier in der Uckermark. Und das versteht er dann nicht mehr.
Das ist Annette Hartwig. Sie ist Amtsdirektorin des Amtes Brüssow. Da leben etwa 4.500 Menschen und da stehen rund 300 Windräder. Die Energiewende, die findet dort in Brüssow also statt und zwar deutlich sichtbar. Und wie ist das wohl für die Leute, die direkt neben einem solchen Windrad wohnen, vielleicht auch auf dem eigenen Land eins stehen haben? Was haben die von so einer regenerativen Strommaschine? Und wer hat eigentlich mitzureden, wenn ein Windrad oder ein ganzer Windpark in einer Gemeinde aufgestellt wird? Sprechen wir drüber mit Jan Schilling, unserem reisenden Reporter, der auch mit Frau Hartwig gesprochen hat. Er hat bei seiner Tour durch Brandenburg da sehr genau nachgefragt und kann uns das gleich im Detail erklären. Hallo Jan.
Hallo Grit.
Und als Wissenschaftlerin begrüße ich Franziska May, die ist heute auch bei uns im Studio. Sie leitet die Forschungsgruppe Demokratisches Handeln und Regieren am RIFS. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit sozialpolitischen Fragestellungen im Rahmen der Nachhaltigkeitstransformation. Schon mal ein ziemlich schwieriges Wort. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Beteiligung und Akzeptanz. Hallo Franziska.
Hallo.
Ist Windenergie für Brandenburg so der wichtigste Treiber der Energiewende? Was würdest du sagen?
Ja, also Wind spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle für die Energiewende im Bundesland. Brandenburg hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften und auch zu leben. Also so ähnlich im Prinzip, wie natürlich die Bundesregierung das festgeschrieben hat, beziehungsweise auch die Europäische Union. Und aktuell stehen im Land bereits 4000 Windkraftanlagen. Also das ist schon eine ziemlich große Anzahl. Das heißt also, das Land ist auch auf einem ziemlich guten Weg, dieses Ziel zu erreichen.
Wir haben schon eine Stimme ja gehört. Bei der Amtsdirektorin Annette Hartwig klang das so ein bisschen raus. In ihrer Gemeinde ist die Skepsis mit der Höhe der Windanlagen eher gewachsen. Wie schätzt du die generelle Bereitschaft der Brandenburgerinnen und Brandenburger ein, die Energiewende auch tatsächlich mitzutragen?
Also da würde ich sagen, das Bild ist hier gemischt. Also wir haben im Prinzip auf der einen Seite sicherlich Profiteure vom Windkraftausbau beziehungsweise halt von den Windkraftanlagen, also diejenigen, die mehr oder weniger dann halt auch die Anlagen auf ihren Ländereien haben, die kriegen dann natürlich eine bestimmte Pachtzahlung, aber auch die Projektierer haben natürlich etwas davon. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die, wie du sagst, auf die Windkraftanlagen schauen. Das heißt also, bei denen ist natürlich halt da eine gewisse Unzufriedenheit nachzuvollziehen. Und das spiegelt sich eigentlich auch in der Forschung wieder, weil wir halt auf der einen Seite im Prinzip relativ große Zustimmungen haben zur Energiewende, quasi auch zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber wenn es dann halt wirklich um den Ausbau vor Ort geht, also wenn es quasi halt um meinen Hinterhof geht, dann kann es halt schon sein, dass halt da viel größere Skepsis auch an den Tag gelegt wird und die Leute dann halt sagen, nee, eigentlich nicht bei mir.
Das heißt, wie kann man solche Leute dann überzeugen? Ich meine, ich kann das total gut verstehen. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht so gern ein Windrad bei mir um die Ecke.
Also ich glaube, hier geht es vor allem darum zu zeigen, dass halt mit diesen Windanlagen auch ein Mehrwert verbunden ist. Ein Mehrwert, der halt auch in der Region hängen bleibt. Also, dass es hier darum geht, zu einer gerechten Verteilung von Nutzen und Lasten zu kommen. Und wenn man dann im Prinzip halt deutlich machen kann, hey, die Anlage, die dort steht, die im Prinzip bringt mir tatsächlich auch direkt entweder in meiner eigenen Tasche oder vielleicht auch für meine Gemeinde etwas, dann hat man natürlich halt viel, viel viel konkretere Argumente auch, das Ganze halt positiv zu besetzen.
Das heißt im Grunde Geld, ne?
Im Grunde heißt das Geld. Das heißt, genau, eine finanzielle Beteiligung hilft auf jeden Fall.
Es gibt ja seit 2 Jahren, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, das Wind-an-Land-Gesetz. Und mit diesem Gesetz wurden alle Bundesländer ja verpflichtet, mindestens 2% aller Flächen im Land für Windräder zur Verfügung zu stellen. Ist das in Brandenburg eigentlich überhaupt realistisch oder sind die da schon nah dran? Weil du hast ja gesagt, die haben schon sehr viel gemacht.
Das Ziel von 2% liegt tatsächlich in Brandenburg bei 2,2% und es wurden bereits 2/3 davon erreicht. Das heißt also, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Also richtig weit schon. In anderen Bundesländern sieht das ja ganz anders aus. Jan war als Reporter für uns in Brandenburg unterwegs, kennt aber auch Bayern gut. Was ist dir aufgefallen, wenn du die Eindrücke aus beiden Bundesländern mal vergleichst?
Als ich nach Nechlin gefahren bin, da war es schon dunkel und da hat der ganze Nachthimmel rot geblinkt und es hat natürlich gesurrt. Und mich hat das durchaus beeindruckt. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass das nicht alle gut finden, dass überall Windräder stehen. Vor allem, das haben wir ja vorhin gehört, wenn die Strompreise vergleichsweise hoch sind. Ich habe da selber mal einen Vergleich im Internet gemacht. In Dessau, da wohne ich, zahle ich gut 10 Euro weniger im Monat beim günstigsten Anbieter als in Nechlin. Ich habe mir dann gedacht, okay, das ist unfair. Franziska, wie kann das eigentlich sein?
Dazu ist vielleicht zu sagen, beziehungsweise das einzuordnen, also der Strompreis beziehungsweise die Stromkosten setzen sich ja aus mehreren Komponenten zusammen. Also zum einen haben wir Steuer und Abgaben, zum anderen haben wir die Netzentgelte und die dritte Komponente ist dann im Prinzip die Stromerzeugung. Und was hier zu Buche schlägt beziehungsweise diesen Unterschied ausmacht, sind die Netzentgelte, die vor allem halt in Bundesländern, wo es schon einen sehr großen Ausbau von erneuerbaren Energien gegeben hat, tatsächlich höher liegen bzw. teurer sind. Und das trifft dann im Prinzip halt auch für Brandenburg zu. Das heißt also, hier kann schon mal ein Unterschied pro Kilowattstunde von 10-20% zu Buche schlagen.
Jetzt im Vergleich zu Sachsen-Anhalt, wo ja Dessau liegt, wo Jan wohnt.
Richtig. Also der Gesetzgeber hat jetzt diese Lücke auch erkannt. Und die Bundesnetzagentur hat in diesem Jahr also eine neue Kostenverteilung verabschiedet. Das heißt also, ab dem nächsten Jahr soll es dann zu einer gerechteren Verteilung mehr oder weniger dieser Kosten auch kommen. Das heißt, Brandenburg wird in dem Zusammenhang dann auch von den Netzentgelten her ein bisschen mehr entlastet werden.
Zumindest ein Faktor, der in Zukunft vielleicht gerechter wird. Was ich auch interessant fand, ist, bei Windkraft, da ist ja unheimlich viel Geld auch im Spiel. Also da verdienen, du hast das gerade schon gesagt, Franziska, da verdienen diejenigen, auf deren Flächen die Windräder stehen. Und die Betreiber verdienen natürlich Geld mit der Vermarktung des Stroms. Allerdings sind die natürlich auch für den laufenden Betrieb verantwortlich. Und allein der Bau eines Windrads kostet bis zu 5 Millionen Euro. Es werden also hohe Summen ausgegeben und auch verdient. Und ich habe ja mit Brandenburgern und Brandenburgerinnen gesprochen und die wünschen sich einfach, dass ein Teil des Geldes der Region zugutekommt.
Straßen werden nicht gebaut, die Kitas machen zu, die Schulen und den Menschen, denen ist nichts geblieben. Also sie haben keinen Vorteil davon gesehen. Und nach dem neuen Regionalplan sollen ja weitere Windräder gebaut werden hier. Und man sagt, die werden höher noch, so wie der Fernsehturm mit 300 Metern. Und das erschreckt uns schon. Und da ist dann keine Akzeptanz mehr für erneuerbare Energien. Und ja, die Bürger müssen mitgenommen werden. Und es muss etwas hier bleiben, dort, wo die Windräder stehen. Unbedingt.
Das war nochmal die Amtsdirektorin aus Brüssow, die wir vorhin schon gehört haben. Sie formuliert das etwas überspitzt, denn es bleibt schon etwas in den Gemeinden. Anfang 2023 wurde das Erneuerbare Energiengesetz geändert. Seitdem können Betreiber die Gemeinden mit 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde beteiligen. Aber diese Beteiligung ist auf freiwilliger Basis und mit erheblichem Aufwand verbunden, denn die Politikerinnen und Politiker müssen für jedes Windrad den Betreiber finden und Verträge abschließen. Jetzt erinnern wir uns, wenn da 300 Windräder stehen, sind das 300 Verträge.
Ja, die Gemeinden wissen manchmal gar nicht, wer ist denn der Betreiber, weil einige Anlagen ja mittlerweile auch verkauft worden sind in den 20 Jahren. Und das hat bisher keine Vorteile gebracht für die Gemeinden.
Auch andere Politiker sagen, diese Abgabe ist mit viel Bürokratie verbunden und macht vor allem Arbeit. Außerdem ist die Abgabe ja freiwillig und nicht alle Betreiber sind bereit, die Gemeinden zu beteiligen.
Es gibt da aber ja noch so ein staatliches Instrument, diesen Windeuro. Seit 2020 gibt es den und der ist verpflichtend. Amtlich heißt der Sonderabgabe für Windenergieanlagen und jetzt kommt noch ein Lieblingswort von mir. Laut Windenergieanlagenabgabengesetz müssen die Kommunen 10.000 Euro pro Windrad im Jahr bekommen. Und das ist verpflichtend. Ist das eine sinnvollere Beteiligung, Franziska, als diese 0,2 Cent auf freiwilliger Basis?
Also auf jeden Fall macht das für Brandenburg Sinn. Also es ist ja ein Landesgesetz, das heißt also, dieses Gesetz gilt nur in Brandenburg. Und bisher, wie wir ja auch schon gehört haben, hatte die Bevölkerung in Brandenburg bisher relativ wenig von den Anlagen, die dann da aufgestellt wurden. Hier ist es jetzt so, dass da die Gemeinde quasi halt pro Anlage einen Beitrag erhält und dann mit dem Geld natürlich halt auch im Gemeindehaushalt wirtschaften kann. Allerdings ist hinzuzufügen, dass das kein Allheilmittel ist. Also die finanzielle Beteiligung ist quasi eine Seite der Medaille. Prozessbeteiligung, also quasi die Bürger auch im Prozess, wie so eine Anlage beispielsweise auch aufgestellt wird, wo sie hingestellt wird und wie im Prinzip halt auch die einzelnen Prozessschritte aussehen, die Bürger dabei zu beteiligen, ist auch wichtig.
Wir kommen ja gleich nochmal zur Beteiligung. Ich habe mir zuerst mal gedacht, als ich das gelesen habe, 10.000 Euro, das ist viel Geld. Damit können die Gemeinden doch viel bewegen. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir sind gerade in Nechlin, da bin ich hingefahren, um Matthias Schilling zu treffen. Der ist der Bürgermeister von Uckerland und Nechlin ist ein Teil von Uckerland.
Ja, die Gemeinde Uckerland ist die nördlichste Gemeinde Brandenburgs. Das Besondere an der Gemeinde ist, dass es auch die kleinste von der Einwohnerzahl her amtsunabhängige Gemeinde ist. Das heißt also, wir sind keinem Amt angeschlossen, sondern wir haben noch eine Verwaltung, die eigenständig agiert. Die Größe der Gemeinde sind 160 Quadratkilometer und es sind 16 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist also sehr, sehr dünn besiedelt. Laut UN-Kategorie sind wir unbesiedeltes Land. Man könnte auch sagen Wolfserwartungsland. Das stimmt aber nicht mehr ganz, weil der Wolf ist schon bei uns.
Matthias Schilling hat die ersten 8 Jahre Amtszeit hinter sich und wurde gerade für weitere 8 gewählt. In der Gemeinde stehen 100 Windräder und da habe ich mir das mal schnell ausgerechnet. Das sind ja 1 Million Euro, wenn man 10.000 Euro pro Windrad bekommt.
Ja, das ist so eine Kuriosität. Das Gesetz ist ja 2019 in Kraft getreten, das Windenergieanlagenabgabengesetz, wo dann die Kommune dann auch mit 10.000 Euro beteiligt wird. Aber Inkrafttreten des Gesetzes bedeutet nicht automatisch, dass für jede Windkraftanlage auch was gezahlt wird, sondern es wird nur für die Anlagen etwas gezahlt, die nach diesem Zeitpunkt dann errichtet und auch genehmigt wurden. Und das sind bei uns jetzt im Moment nur 7 von 100 Anlagen.
Moment, ich kann auch rechnen. Das sind dann 70.000 Euro, leider nur im Jahr, bisschen weniger als 1 Million. Aber was macht die Gemeinde damit, Jan?
Jetzt könnte man denken, Schulen sanieren, Straßen bauen. So einfach ist es nicht, denn das Geld kann nicht für alles Mögliche verwendet werden.
Beim Windenergieanlagenabgabengesetz ist es ja so, dass es auch zweckgebunden ist. Also es muss ja in energetisch verbessernde Maßnahmen dann auch einfließen. Und da wollen wir eigentlich für jeden Ortsteil ein Wärmenetz errichten.
In einem Ortsteil, da gibt's dieses Wärmenetz schon. In Nechlin wird überschüssiger Windstrom genutzt, um das Dorf zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen. Und das hat jetzt schon bewirkt, dass die Menschen hier niedrigere Energiekosten haben. Wie genau das funktioniert, das hören wir in der übernächsten Folge zur Wärmewende. So ein Wärmenetz ist aber keine Lösung für jede Gemeinde. Und manche Bürgermeister setzen die Prioritäten einfach anders. Die wollen vielleicht einen Spielplatz bauen oder
eine Straße vielleicht.
Genau.
Das macht jetzt für mich auch Sinn, dass der Gesetzgeber diese Zusatzmittel an Zwecke bindet, allein um zu verhindern, dass mit den Geldern klimaschädliche Sachen gemacht werden. Andererseits fehlt den Kommunen in Brandenburg ja teilweise ganz basale Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Annette Hartwig hat's gesagt.
Straßen werden nicht gebaut, die Kitas machen zu, die Schulen.
Ein Mehrwert quasi, der dann auch in der Region verbleibt, kann dadurch generiert werden, dass viele Akteure beteiligt sind. Das heißt also, dass es im Prinzip ja die Bürger von vor Ort sind, dass es aber auch die Gemeinde ist, dass lokal quasi auch Firmen mitbeteiligt daran sind, dass dann Wege instand gehalten werden, dass es dann da halt auch zu einer Unterstützung Verbesserung in den Infrastrukturmaßnahmen kommt und dass natürlich dann entsprechend halt auch Gemeinden Gewerbesteuern, Steuereinnahmen halt über diese Anlagen erhalten. Das heißt also, es ist ein relativ breites, komplexes Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren, sodass quasi halt ein lokaler Mehrwert auch erreicht werden kann, wenn viele Akteure dabei sind.
Das war auch mein Eindruck, dass die Menschen vor Ort spürbar etwas davon haben müssen, dass sie vielleicht auch was sehen müssen, was mit dem Geld passiert. Und ich nehme euch jetzt mal mit in die Gemeinde Mühlenfließ. Das ist ganz im Süden von Brandenburg. Und da sitze ich mit Jens Hinze im Auto.
Genau, fahren geradeaus weiter. Und da unten, wo die Glascontainer sind, dahinter jetzt rechts rein. Und dann müssen wir hier gleich rechts, so, rechts hier rein. Ja.
So, hier sind Pferde, also alles sehr schön ländlich. Und da sieht man schon die Windräder jetzt.
Ja. In der Gemeinde stehen 59 Anlagen.
Und hier rechts kann man halt gleich sehen, was als Ausgleichsmaßnahme für den Windpark gemacht worden ist. Also an dem Weg, wo früher halt immer Obstbäume standen, ist jetzt halt auch eine Obstbaumreihe gepflanzt worden, dass halt die Wege, so wie sie früher genutzt worden sind, dass dort auch wieder die Obstbäume sind, weil die Obstbäume mit den Jahren, ich würde es mal sagen, verschwunden worden sind, weil trockene Jahre, denn durch die ganze landwirtschaftliche Nutzung ist man immer mehr raus und das wird jetzt halt so halt wieder ein bisschen mehr dazu beitragen.
Ausgleichsmaßnahmen sind jetzt nochmal was komplett anderes als der Windeuro etc. pp. Ich erkläre das mal kurz. In der Theorie ist es so, dass in Deutschland keine Flächen, also Wiesen, Äcker oder Wälder, mehr zugebaut, also versiegelt werden. Wenn das aber trotzdem passiert, weil es eine begründete Notwendigkeit gibt, hier ist es die Energiewende und der Klimaschutz, dann muss der Verursacher, in diesem Fall der Betreiber oder die Betreiberin der Windanlage, einen Ausgleich schaffen. Und das sind hier eben Obstbäume und Hecken. Für mich wieder kurios war, die Obstbäume könnten jetzt auch irgendwo gepflanzt werden. Das muss nicht zwangsläufig am Tatort geschehen. Denn die Betreiber sind nicht verpflichtet, direkt an Ort und Stelle auszugleichen. Und was passiert jetzt? Menschen können den Eindruck haben, bei ihnen wird die Landschaft zugebaut mit Windrädern und andere profitieren von den Ausgleichsmaßnahmen, weil da eben Bäume, Hecken oder Ähnliches gepflanzt werden. Für Jens Hinze gibt es ein Rezept dagegen, nämlich, dass die Betreiber und Gemeinden möglichst früh miteinander sprechen.
Und wir haben hier zwei Betreiber vor Ort, mit dem reden wir auf Augenhöhe, sag ich auch mal wieder, sind auch für mich die Partner der Gemeinde Mühlenfließ. Und die haben halt zu 100% geschafft, Ausgleichsmaßnahmen hier vor Ort umzusetzen. Also wir sind nicht immer Freunde, kann ich auch dazu sagen. Bei dem einen oder anderen Thema sind wir manchmal schon ganz schön weit auseinander gewesen. Aber durch die Gesprächskultur und das Gespräch sind wir da doch schon relativ zusammengekommen und wir haben halt auch eine Lösung gefunden. Und das macht es halt auch aus. Wenn man das nicht hat, dann wird so ein Windpark auch keine Akzeptanz bekommen.
Jens Hinze hat mir auch erzählt, dass das anders laufen kann und Betreiber an den Gemeinden vorbeiarbeiten.
Bei uns war es so, dass halt viele Eigentümer angesprochen worden sind, verschiedenste Betreiber und Investoren und sich die Eigentümer dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, na, wir wollen halt ein gemeinschaftliches Thema daraus machen. Wir können es nicht wegdiskutieren, so will man es ja mal sagen. Und somit haben wir hier und auch andere Windparks sich zusammengesetzt, also in der Gemeinde, und haben Konditionen beschrieben, so eine Art Matrix aufgestellt, was ist uns wichtig, wie soll es gestaltet werden, wie viele Windräder sollen stehen, wie hoch sollen die sein, wie kann man die Bevölkerung mitnehmen, wie kann man die Bürger mitnehmen. Und dann wurde der Windpark ausgeschrieben und die Betreiber konnten sich anhand dieser Matrix bei uns bewerben.
Das heißt, die Gemeinde hat von Anfang an selber Einfluss genommen auf die Ausgestaltung und es lief von Anfang an eben alles sehr gemeinschaftlich. Auch bei der Pacht haben sich die Menschen für ein besonderes Modell entschieden, so Bürgermeister Hinze. An den Pachteinnahmen für so ein Windrad werden alle beteiligt, also auch die angrenzenden Flächeneigentümer. Und so profitiert nicht nur einer von dem Windrad.
Was Jens Hinze beschrieben hat, ist tatsächlich eine sinnvolle Praxis, die sich in vielen anderen Gemeinden in Deutschland tatsächlich auch schon etabliert hat. Also hier geht es darum, im Prinzip die Pachteinnahmen mehr oder weniger gerecht auf einen Großteil quasi der Flächeneigentümer, also nicht nur auf die quasi, wo die Windanlage steht, sondern auch auf die Nachbarn zu verteilen und damit im Prinzip einen viel gerechteren Ausgleich zu schaffen für Leute, die mehr oder weniger auf die Windanlage schauen, aber auf deren Grund es unter Umständen nicht steht.
Okay, das hört sich nach einem überzeugenden Pachtmodell an. Aber heißt das denn jetzt automatisch, dass auch die Gemeinde, also die Gemeindeverwaltung davon profitiert, der Haushalt der Gemeinde?
In Mühlenfließ ist das so, da profitiert auch die Gemeinde davon. Nochmal kurz, um das ein bisschen einzuordnen. Jens Hinze hat auch erzählt, dass die Gemeinde 25 Jahre in Haushaltssicherung war. Das heißt im Grunde, sie muss sparen. Wenn Gemeinden sparen, dann sparen sie meistens an ihren freiwilligen Aufgaben. Und das sind dann vor allem die Förderung von Sportvereinen, der Betrieb von Schwimmbädern oder von Büchereien.
Und mit den sozusagen Windabgabegeld konnten wir schon Dinge bewegen, sodass jeder vor Ort davon partizipieren kann. Und jeder Bürger und jeder Ortsbeirat ist jetzt in der Pflicht, mit dem Geld was für seinen Ort zu machen. Und so kriegt man auch die Bürger wieder ans Denken, ich kann was gestalten, was halt 30 Jahre halt nicht war.
Die BürgerInnen haben mitgestaltet. Also sie haben einmal in der Gemeinde das Parkett im Vereinshaus erneuern lassen, eine Hüpfburg gekauft oder die Feuerwehr unterstützt. Wir haben jetzt zwei Instrumente gehört, mit denen sozusagen mehr Geld oder überhaupt Geld in den Regionen ankommt. Und Bürgermeister Schilling, das heißt, das ist der Bürgermeister von Uckerland, den haben wir vorhin schon gehört, der spricht auch von vorsichtigen Anzeichen, dass die Wertschöpfung erhöht wird. Aber natürlich gibt es auch Wünsche der BürgermeisterInnen.
Aber es könnte natürlich immer alles viel besser sein, gar keine Frage. Eine Idee, die uns berührt bisher, werden die Zuweisungen oft nach Einwohnerzahlen berechnet. Das heißt also, es wird immer geguckt, wie viele Einwohner sind in einer Region und entsprechend wird die Zuwendung halt vom Land dann auch berechnet.
Und dass einwohnerschwache Gemeinden wie Uckerland da keine guten Karten haben, das leuchtet ein. Franziska Matthias Schilling hat gesagt, nach seinem Eindruck ist der ländliche Raum ein vergessener Raum. Jetzt haben wir ja diese Instrumente gehört, wie sozusagen die Gemeinden beteiligt werden können. Aus deiner Sicht, funktioniert das denn?
Also inwieweit im Prinzip diese Instrumente tatsächlich was bringen und für den ländlichen Raum einen Mehrwert schaffen, das müssen wir noch sehen. Tatsächlich sind die Instrumente relativ neu. Das heißt also, die Wirkungen sind noch nicht erforscht, beziehungsweise können wir jetzt so noch nicht sehen. Das heißt also, das wird etwas sein, was wir in der Zukunft dann uns anschauen müssen. Aber was wichtig ist, sind natürlich andere Maßnahmen, die tatsächlich von den Projektierern und quasi halt auch von den Windkraftbetreibern jetzt schon gemacht werden können. Das heißt also, die Leute mitzunehmen, Informationen bereitzustellen, vertrauensbildende Maßnahmen vor Ort zu schaffen und die Leute auch im Prozess zu beteiligen. Also die Bevölkerung vor Ort mitzunehmen, ihre Sorgen und Belange ernst zu nehmen und damit im Prinzip auch eine Akzeptanz vor Ort schaffen zu können.
Und dann beteiligt sich die Bevölkerung vielleicht auch von sich aus, anstatt immer nur beteiligt zu werden. Das klingt für mich immer so ein bisschen sehr top-down. Aber wir haben ja auch im Laufe des Podcasts hier gehört, dass die Menschen sich im ländlichen Raum wirklich sehr stark beteiligen und zum Beispiel neue Pachtmodelle erfinden und sich darüber austauschen und kommunizieren. Das war es mit Wandel verhandeln, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung in Brandenburg. In der nächsten Folge geht es weiter. Alle Infos und Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann nutzt gerne unser Mitmach-Tool. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne einfach mal 5 Sterne und kommentiert, warum euch der Podcast gefällt. Danke an Jan und Franziska, dass ihr heute hier wart. Ich bin Grit Eggerichs und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wandel verhandeln. Nachhaltig in Brandenburg. Moderation Grit Eggerichs. Redaktion David Löw-Bär mit Annette Hartwig, Franziska May, Matthias Schilling und Jens Hinze. Postproduktion Media Winter. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2024. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozial-Ökologische Transformation in Brandenburg, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.